herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 24. Oktober und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Buch Chronik, Kapitel 20. Gott schenkt Josaphat den Sieg. Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Meunitern zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldete dem König: Ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom und stehen schon in Hazezon Tamar. Das ist ein anderer Name für Engedi. Da erschrak Josaphat. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Die Leute von Juda kamen nach Jerusalem zusammen, um die Hilfe Jahwes zu erbitten. Selbst aus den Städten kamen sie herzu. Die Bevölkerung von Juda und Jerusalem versammelte sich im Haus Jahwes vor dem neuen Vorhof. Josaphat stand auf und betete: Jahwe, du Gott unserer Väter, du bist doch der Gott im Himmel. Du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes Abraham für immer gegeben. Sie haben sich darin niedergelassen und dort ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie sagten: Wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und so vor dich, denn dein Name wohnt in diesem Haus, und schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Da stehen nun die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, diese Völker anzugreifen. Israel musste ihnen ausweichen und hat sie nicht beseitigt. Zum Dank dafür kommen sie jetzt und wollen uns aus deinem Besitz vertreiben, den du uns zum Erbe gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist ja keine Kraft vor dieser riesigen Menge, die gegen uns marschiert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten deshalb unsere Augen auf dich. So standen die Judäer mit ihren Frauen und Kindern vor Jahwe. Da kam der Geist Jahwes auf Jahaziel ben Sechaja, den Enkel Benajas, der wiederum ein Sohn von Jehiel ben Matanja war. Er war ein Levit aus der Sippe Asafs und stand mitten in der Versammlung. Er rief: Hört her, ihr Judäer, ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht Jahwe zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse, denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Zitz heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda und Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird bei euch sein. Da beugte sich Josaphat nieder mit dem Gesicht bis zur Erde. Auch das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich vor Jahwe nieder und beteten ihn an. Danach standen die Leviten von der Sippe der Kehatiter und Korachiter auf und priesen Jahwe, den Gott Israels, mit mächtiger Stimme. Früh am nächsten Morgen brachen sie zur Wüste Tekoa auf. Bei ihrem Auszug trat Josaphat vor und rief: Hört zu, ihr Judäer und ihr Jerusalemer. Glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Jahwe an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder. Preist Jahwe, denn seine Güte hört niemals auf. Und zu derselben Zeit, als sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe einen Hinterhalt gegen die nach Juda anrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, was zu ihrer Vernichtung führte. denn die Ammoniter und Moabiter kämpften auf einmal gegen die Bewohner vom Gebirge Seir. Als sie diese vollständig vernichtet hatten, fielen sie übereinander her und brachten sich gegenseitig um. Als nun die Judäer an die Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken kann, und sich nach dem Heerhaufen umschauten, sahen sie nur noch Leichen auf dem Boden liegen. Niemand war davongekommen. Josaphat und seine Leute sammelten die Beute ein. Sie fanden bei den Gefallenen eine Menge Dinge, auch kostbare Gegenstände. Sie plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brauchten sie, um die riesige Beute einzusammeln. Am 4. Tag versammelten sie sich im Beracha-Tal, um Jahwe zu preisen. Daher bekam es seinen Namen Lobpreistal, so heißt es heute noch. Schließlich kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem mit Josaphat an der Spitze wieder nach Jerusalem zurück. Sie waren voller Freude, denn Jahwe hatte ihnen Freude an ihren Feinden geschenkt. So zogen sie mit Harfen, Zittern und Trompeten in Jerusalem ein, bis vor den Tempel. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Königreiche, als sie hörten, dass Jahwe mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Von da an konnte Josaphat in Ruhe regieren. Gott schaffte ihm Ruhe an allen Grenzen. Das Ende der Regierung Josaphats. Josaphat war also König von Juda. Als er an die Herrschaft kam, war er 35 Jahre alt. Er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba und war eine Tochter von Schilhi. Er folgte konsequent dem Beispiel seines Vaters Asa, indem er tat, was Jahwe gefiel. Nur die Opferhöhen bestanden weiter, denn das Volk war noch nicht von Herzen auf den Gott seiner Väter ausgerichtet. Was sonst noch über Josaphat zu sagen ist, seine frühere und spätere Geschichte, findet man in der Chronik von Jehu ben Hanani, die ins Buch der Könige von Israel aufgenommen wurde. Einmal schloss König Josaphat von Juda eine Übereinkunft mit König Ahasja von Israel, der ein verwerfliches Leben führte. Sie beschlossen, im Esjon-Geber gemeinsam Schiffe zu bauen, die nach Tarschisch fahren sollten. Da sagte Eliezer ben Dodawa aus Marescha ein Prophetenwort gegen Josaphat. Weil du dich mit Ahasja verbündet hast, wird Jahwe dein Werk zerstören. Die Flotte erlitt wirklich Schiffbruch und kam nie in Tarschisch an. Daniel Kapitel 2. Nebukadnezars Traum. Im 2. Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass es mit seinem Schlaf vorüber war. Da ließ der König die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen zu sich rufen. Sie sollten ihm Aufschluss über seinen Traum geben. Als sie sich beim König versammelt hatten, sagte der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Da sagten die Astrologen zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Möge er seinen Dienern den Traum erzählen, dann wollen wir ihn deuten. Eine Anmerkung: Die aus verschiedenen Völkern stammenden Astrologen verständigten sich auf Aramäisch. Auch das Buch Daniel ist von hier an bis Kapitel 7, Vers 28 nicht auf Hebräisch, sondern in aramäischer Sprache verfasst. Weiter im Text. Doch der König erwiderte: Nein, ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Wenn ihr das nicht tut, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum und die Deutung dazu. Dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Also los, sagt es mir. Die Berater sagten noch einmal: Der König möge seinen Dienern den Traum erzählen, dann werden wir ihn deuten. Da fuhr der König sie an: Ihr macht nur Ausflüchte und wollt Zeit gewinnen. Ihr habt genau verstanden, wie ich die Sache entschieden habe. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich das Urteil vollstrecken. Ihr habt euch verabredet, mir weiter nichts als Lug und Trug aufzutischen, bis sich die Zeit geändert hat. Noch eine Anmerkung: Damit verdächtigte er sie wahrscheinlich, Umsturzpläne zu verfolgen. Weiter im Text. Darum sagt mir den Traum, dann weiß ich auch, ob ihr ihn überhaupt deuten könnt. Da entgegneten die Astrologen: Kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Und noch nie hat ein König von irgendeinem Magier, Geisterbeschwörer oder Astrologen so etwas verlangt. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter könnten es dem König offenbaren, aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Über diese Antwort wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen. Und tatsächlich erging der Befehl: Die Weisen sollen getötet werden. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen. Als Ajoch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, zu Daniel kam, stellte dieser ihm eine gut überlegte, kluge Frage. Warum hat der König diesen strengen Befehl gegeben? Ajoch berichtete ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, um ihm die Deutung verkünden zu können. Dann ging er in sein Haus und berichtete es Hanania, Mischael und Asaja. Sie sollten den Gott des Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Darauf wurde ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt. Und Daniel rühmte den Gott des Himmels. Er sagte: In alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist, und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, rühme und lobe ich, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erbaten. Du hast uns den Traum des Königs enthüllt. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der den Befehl hatte, die Weisen Babylons zu töten, und sagte zu ihm: Bring die Weisen Babylons nicht um. Führ mich zum König, damit ich ihm die Deutung angeben kann. Ajoch brachte ihn sofort zum König und meldete: Ich habe unter den Deportierten aus Judäa einen Mann gefunden, der dem König die Deutung seines Traumes mitteilen kann. Der König fragte Daniel, der jetzt Belshazzar genannt wurde: Kannst du mir wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe, und mir mitteilen, was es bedeutet? Daniel begann vor dem König zu sprechen. Das Geheimnis, nach dem der König verlangt, sagte er, können Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester und Astrologen dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Er wollte dir zeigen, König Nebukadnezar, was am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Dein Traum, die Schau, die du auf deinem Lager hattest, war folgende. Auf deinem Lager kamen dir, König, Gedanken über das, was künftig geschehen wird. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur, damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Du, König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze. Die Schenkel aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort, und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Du, König, bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und Macht, Stärke und Ehre geschenkt. Und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das geringer als deins sein wird. Dann folgt ein drittes Reich, das aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Das vierte Reich wird hart wie Eisen sein. Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles und wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Dass du aber die Füße und Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend, gesehen hast, bedeutet, das Reich wird geteilt sein. Aber es wird etwas von der Härte des Eisens in sich haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. Und dass die Zehen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, sie werden versuchen, sich durch Heiraten miteinander zu verbinden, aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben, so wie sich Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden, im Gegenteil. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne menschliches Zutun losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Eine Anmerkung? Mit dem Kopf aus Gold ist also offenbar das babylonische Großreich gemeint, das die beiden Machtzentren der damaligen Welt beherrschte, nämlich das Zweistromland und das Niltal. Das Reich darauf wird wohl das Reich der Meder und Perser sein, das aber schon nicht mehr die einzige Großmacht des östlichen Mittelmeerraumes war. Danach das griechische Reich von Alexander dem Großen, das das Reich der Meder und Perser ablöste. Und das vierte Reich? Hier hat man vielfach an das römische Reich gedacht mit seinen Nachfolgestaaten. Die Deutung ist aber strittig. Weiter im Text. Da warf König Nebukadnezar sich vor Daniel nieder, mit dem Gesicht auf den Boden. Er befahl seinen Dienern, ihm Opfer und Weihrauch darzubringen und sagte zu Daniel, »Euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können.« Dann machte der König Daniel groß. Er beschenkte ihn reich und ernannte ihn zum Statthalter der Provinz Babylon. Außerdem machte er ihn zum obersten Vorgesetzten für alle Weisen Babylons. Auf Daniels Bitte hin betraute der König Schadrach, Meschach und Abednego mit der Verwaltung über die Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Die Apostelgeschichte, Kapitel 12. Gewalt gegen die führenden Männer. Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. »Steh schnell auf«, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an«, befahl der Engel. Petrus tat es. »Wirf den Mantel über und komm.« Petrus folgte dem Engel hinaus. Doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der ersten Wache vorüber, dann an der zweiten und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse hinunter. Da verschwand der Engel plötzlich neben ihm. Jetzt kam Petrus zu sich. »Nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat«, sagte er. »Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften.« Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Als Petrus an die Tür im Hofeingang klopfte, kam eine Dienerin und wollte nachsehen, wer da wäre. Sie hieß Rode. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief: »Es ist Petrus! Petrus steht vor dem Tor!« Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. »Du bist wohl nicht ganz bei Verstand«, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie: »Dann ist es sein Engel.« Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. »Berichtet das auch Jakobus und den Brüdern«, bat er sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, gerieten die Soldaten in große Bestürzung. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Und als Herodes ihn holen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Da verhörte er die Wachen und befahl, sie abzuführen. Anschließend begab er sich von Judäa wieder in seine Residenzstadt Caesarea. Tod von Herodes Agrippa dem Ersten. Damals lag Herodes im Streit mit den Bewohnern von Tyrus und Sidon. Nun schickten diese eine gemeinsame Delegation zu ihm. Der Abordnung gelang es, den königlichen Palastverwalter Blastus als Fürsprecher zu gewinnen. So baten sie um Frieden, weil ihr Gebiet von den Lebensmittellieferungen des königlichen Landes abhängig war. An dem Tag, an dem die Beilegung des Streits verkündet werden sollte, erschien Herodes in königlichem Prachtgewand, nahm auf der Tribüne des Theaters Platz und hielt eine feierliche Ansprache. Das Volk von Caesarea schrie begeistert: »So spricht ein Gott und nicht ein Mensch!« In diesem Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er sich das gefallen ließ und nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen verendete er. Immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Nachdem Barnabas und Saulus ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie in Begleitung von Johannes Markus nach Antiochia zurück. Das war der heutige Bibeltext und dazu passt ein bisschen auch die Losung heute aus Jeremia 16, Vers 20. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Und dazu aus Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, hört morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.